zwischen Hamburg und Haiti.
Eine bunte Blumenwiese, schattenspendende Bäume oder einfach nur ein sattgrüner Rasen. Wer schon mal lange Zeit in einer staubigen Großstadt verbracht hat, weiß, wie wichtig es ist, sich ab und zu im Grünen aufzuhalten. In zwischen Hamburg und Haiti reisen wir heute in grüne Oasen, die es eigentlich überall auf der Welt gibt. Sogar im heißen Marrakesch in Marokko. Außerdem berichten wir über ein grünes Feld mitten in Berlin, das stillgelegte Tempelhofer Feld. Und wir entdecken einen völlig unbekannten Park in New York, den Gentry Plaza State Park in Queens. Dort kann man die Wolkenkratzer Manhattans aus der Ferne bewundern. Im Studio begrüßt sie Claudia Sarre. Gärten sind in der islamischen Kultur etwas ganz Besonderes. Sie symbolisieren das Paradies und sind Orte des Trostes und der Heilung. In Marrakesch im Südwesten Marokkos gibt es zwei besondere grüne Oasen. Eine wurde von André Heller gestaltet und ist wohl eher eine botanische Inszenierung als ein einfacher Park. In Szene gesetzt mit vielen Kunstwerken und dem gewaltigen Atlasgebirge als Kulisse im Hintergrund. Der andere Park ist der Jardin Majorelle. Der ist zwar auch grün, aber ansonsten eine ganz in Kobaltblautönen gehaltene Oase, mitten im Herzen von Marrakesch. Conny Frühauf ist in die Gärten von Marrakesch gereist.
Dieser Garten ist eine Komposition aus leuchtendem Grün und Blau. Ein paar Tupfern zitronigem Gelb und erdigem Rot. Jeder Durchblick ist wie ein gemaltes Bild. Bougainvilleen umschmeicheln einen Säulengang. Palmenwedel fächern durchfallendes Licht. Meterhohe Kakteen säumen ein blaues kubistisches Haus. Das einstige Atelier des französischen Malers Jacques Majorelle. Er schuf dieses botanische Gesamtkunstwerk in der Neustadt von Marrakesch. Inspiriert von der üppigen Schönheit des Orients, seiner Leidenschaft für Pflanzen und die Farbe Blau. Es ist früher Morgen. Die Gärtner rächen Blätter zusammen. Einer pinselt frisches Majorelle-Blau auf die Blumenkübel. Im Bambuswald steht Youssef Jelleb, der Chefgärtner des Jardin Majorelle.
Ce jardin est différent des autres jardins. Pourquoi? Parce que c'est un jardin.
Dieser Garten ist anders als andere hier. Ein botanischer Garten, kein Ziergarten. Rosen oder Geranien gibt es hier nicht. Manchen Besuchern, vor allem den Marokkanerinnen, gefällt das nicht. Sie finden, ein Garten ohne Rasen sei nichts wert. Aber sie wissen gar nicht, welche Probleme ein Rasen hier verursacht.
In Marrakesch regnet es kaum. Im Sommer steigen die Temperaturen auf 48 Grad. Ihre prächtigen Gärten verdankt diese Wüstenstadt einzig der Lage in einer Senke, direkt am Fuß des mittleren Atlas. Von hier kommt das Wasser. Youssef achtet streng darauf, die kostbare Ressource nicht zu verschwenden. Wo früher Rasen unter den Exoten war, liegt jetzt roter Kies. Durstige Pflanzen stehen in Vertiefungen, in denen das Gießwasser langsam absickern kann. Die Palmen schrauben sich himmelwärts. Zwei verschleierte Frauen halten am Seerosenbecken nach Fröschen Ausschau. Youssef schwärmt von den gigantischen Kakteen.
Au lieu d'aller au Mexique, on peut rentrer dans la zone du cactée.
Man braucht nur hier in die Kakteenabteilung zu gehen. Schon ist man mitten in Mexiko. Wenn man einmal kurz blinzelt, glaubt man, jeden Moment könnte ein Mexikaner mit seinem Sombrero um die Ecke geritten kommen.
Jacques Majorelle hat die exotische Pflanzenpracht bei seinen Reisen durch die Welt eingesammelt. Bis zu seinem Tod 1962 teilte er seinen Garten mit der Öffentlichkeit. Anschließend rettete ihn der Pariser Modeschöpfer Yves Saint Laurent vor dem Abriss. Sieben Gärtner umsorgen die blaugrüne Oase Tag für Tag. Der Chefgärtner geht auf einen himmelblauen Bleiwurz zu, als begrüße er einen alten Bekannten.
Manchmal spreche ich auch mit den Pflanzen, dieser Bleiwurz hier zum Beispiel. Wenn ich da die vertrockneten Blüten abschneide und ihn ein bisschen gieße, dann sehe ich ihn direkt wachsen. Manchmal sprechen die Pflanzen auch mit mir. Wenn die Pflanze ruft, ich brauche Wasser, dann schaue ich nach und sehe, sie hat recht. Das ist ein Geben und Nehmen. Wir Menschen brauchen die Pflanzen und die Pflanzen brauchen uns.
Die Marrakeschi, die Einwohner von Marrakesch, lieben ihre grünen Oasen. Doch die Stadt wächst rasant. Etliche Gärten mussten modernen Wohnvierteln, Luxushotels und Golfplätzen weichen. Die einst riesige Palmenoase von Marrakesch ist stark geschrumpft. Doch 30 Autominuten von Marrakesch entfernt, im fruchtbaren Ourika-Tal, ist auch eine neue Oase entstanden. Anima, le retour du paradis, die Rückkehr des Paradieses, steht auf dem Eingangsschild. Der österreichische Multikünstler André Heller hat hier seine persönliche Vorstellung vom Paradies buchstäblich aus dem Boden gestampft. Denn als er das passende Grundstück für seine jahrelang gehegte Vision fand, war da nichts als der ausgemergelte Boden einer alten Rosenfarm.
Dann bin ich 1,5 Jahre nur spazieren gegangen auf dem vollkommen leeren Grundstück, wo nicht ein Grashalm war, nicht ein Busch, nicht ein Baum. Und habe mir überlegt, wie soll das werden? Und dann kommt immer dieser Augenblick des Einfalls, da fällt was ein in mich und dann ist es da. Und dann ist eigentlich eh schon fertig, zumindest als Fotografie in meinem Kopf.
Jetzt flattern tibetische Gebetsfahnen an einem Bambusweg, wachsen afrikanische Masken aus einem knorrigen Baum. Steigen dem Besucher Blütendüfte aus einem tiefer gelegten islamischen Garten direkt in die Nase. Gleich um die Ecke stapft ein aufrechter Packesel im Mosaikanzug unter himmelhohen Palmen. Die hat André Heller zusammen mit seinem Manager Gregor Weiß aus ganz Marokko zusammengekarrt.
Die höchsten Palmen, die wir verpflanzt haben, haben 25 Längenmeter Stamm. Die haben wir an der Küste gefunden in der Nähe von Agadir. Mit den Palmen haben wir die größten Tieflader gelegt, die wir gefunden haben. Wir hatten auf dem Tieflader 12 Meter Überhang. Sind dann in nachts gefahren, weil weniger Verkehr ist, auch weniger Kontrollen, und haben 17 Stunden gebraucht.
Die Dorfbewohner hier im Ourika-Tal fanden das alles ziemlich verrückt. Jetzt freuen sie sich über Hellers Garten, auch weil er 45 Einheimischen Arbeit bietet und Touristen anlockt, die Hellers fantasievolle Mischung aus Garten und Kunst bestaunen.
André Heller hat Pflanzenbilder geschaffen und Stimmungen geschaffen. Und es stehen Pflanzen nebeneinander, die in der Natur vielleicht nicht nebeneinander vorkommen würden. Es gibt auch Botaniker, die Nase rümpfen und sagen, das macht man nicht so, man stellt einen Kaktus nicht in die Wiese.
André Heller blickt von der schattigen Kühle seines großen Ateliers hinaus in seine Vorstellung vom Paradies. Die weißen Locken kringeln sich auf seinem Kopf wie die Blütenranken im Garten. Marokko hat ihn immer inspiriert. Viele seiner Projekte sind in den letzten 40 Jahren hier entstanden.
Dann habe ich immer mehr dieses Gefühl bekommen, ich muss Marokko was zurückgeben für das Viele, das es mir an Hilfestellung geboten hat. Und dann kam die politische Situation sozusagen von Sekunde zu Sekunde drängender dazu, dass es nichts Richtigeres gibt, als hier Arbeitsplätze zu schaffen, wenn man die Menschen hier halten will, wenn man will, dass sie in Würde mit einer Krankenversorgung, mit einem sozialen Netz existieren können, ohne sich auf irgendwelche Gummiboote tödliche zu bewegen. Und es hat alles gepasst.
Aus dem Rosengarten leuchtet ein roter Pavillon. Davor siniert Rodins berühmte Skulptur »Der Denker« auf einer Wiese.
Und genau dahinter habe ich gebaut mit meinen Leuten hier ein Schiff, ein großes. Das heißt Espoir, Hoffnung. Und da sind unterschiedliche afrikanische Splitter, Skulpturen, Tiere drinnen. Und während der nachdenkt, passiert es aber hinter ihm. Ja, da kommt schon dieses Schiff in Richtung Europa und bringt uns die Angebote der Kraft und der Bizarrerien, aber auch des unglaublich Lebensfähigen, was Afrika hat. und er wendet dem den Rücken zu.
Der Erzählkünstler André Heller will die Sinne wecken. Einen Ort schaffen, der Trost und Zuversicht bringt, auch in schwierigen Zeiten.
Gärten, das habe ich schon als Kind gewusst, sind die kräftigendsten Plätze, die man irgendwo finden kann, in einer Stadt besonders. Und sie sind Heilung und sie sind Schönheit und sie sind Duft und sie sind Farben und sie sind die Bewegungen der Zweige im Wind und sie sind der Gesang der Vögel und sie sind Kühle und sie sind Schatten.
Am frühen Abend verlässt Heller sein Atelier und durchstreift sein Paradies. Begrüßt Besucher, freut sich, dass seine Gärtner nach Feierabend stolz ihre Frauen herumführen. Und dass auch verschwunden geglaubte Frösche und Vögel seiner Einladung zur Rückkehr ins Paradies gefolgt sind.
Conny Frühauf war in den Gärten von Marrakesch. Berlin ist die Stadt der Hinterhöfe. Das bedeutet, der Blick schweift maximal 20, 30 Meter bis zur nächsten Hauswand. Das erklärt vielleicht, warum die Berliner ein stillgelegtes Flughafenfeld so tief ins Herz geschlossen haben. Das Tempelhofer Feld ist eine riesige grüne Freifläche mitten in der Stadt. Mit einem Volksentscheid haben die Berliner eine Bebauung verhindert und das Feld als Erholungsfläche für die Bürger erhalten. Severin Neve war dort.
Ganz viel Himmel. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man aus den Berliner Straßenschluchten auf das Tempelhofer Feld tritt. Und so viel Grün. Riesige Rasenflächen zwischen den asphaltierten Start- und Landebahnen. Manche sind akkurat gemäht. Auf anderen blühen wilde Blumen um die Wette. Fahrradfahrer, Spaziergänger, Picknicker, Sonnenanbeter, Hundebesitzer und Skater wuseln dazwischen wie vereinzelte Ameisen.
Ich mag das Tempelhofer Feld, weil es halt so groß ist, so weitläufig ist, man alle Möglichkeiten hat.
Das ist eine Freiheit. Das ist wunderschön, junge Menschen hier, oder ältere Leute wie wir auch. Ne? Also uns gefällt hier sehr gut.
Ja, man braucht in einer großen Stadt auch viele Freiflächen, weil sonst hält man das ja nicht aus.
Und diese Freifläche nutzen die Berlinerinnen und Berliner leidenschaftlich gern. Inka Recke wohnt mit ihrer Tochter Luzi wenige Gehmeter vom Tempelhofer Feld entfernt. Entsprechend viel Zeit verbringen die beiden hier. Und die Frage, warum sie diesen Ort so mag, lässt Inka sofort ins Schwärmen geraten.
Weil man hier den Himmel so schön sehen kann. Und hier das Gefühl von unglaublicher Weite hat, weil es nicht so zurechtgemacht ist, weil man so ein Gefühl hat, dass es ein riesengroßer Bolzplatz ist. Man kann hier so ein bisschen alles Mögliche machen. Man kann Sport machen, man kann Fahrrad fahren, lernen zum Beispiel für die Kinder. Man kann laufen, Drachen steigen, grillen kann man natürlich auch, einfach nur rumsitzen. Es ist nicht so konstruiert hier, sondern man hat hier diese große Fläche und dann mach was draus. Hier macht man einfach so aus so scheinbar wenig, kann man so viel machen einfach. Das ist toll.
Es ist tatsächlich eine verschwenderische Weite, die einen umgibt. Ein Paradies für alle, die mitten in der Stadt Sehnsucht nach ein bisschen Freiheit haben. Oder sich einfach mal ordentlich Wind um die Nase wehen lassen wollen.
Also wenn das Wetter schön ist, dann kommen wir ja auf jeden Fall sehr oft und so oft wie möglich her. Wenn das Wetter nicht so schön ist, vor allem wenn es sehr windig ist, merkt man das hier gefühlt noch 10-mal stärker als im Rest der Stadt, weil hier einfach logischerweise unbegrenzt der Wind rüber fegen kann und es dann schon wirklich, wirklich unangenehm kalt werden kann.
Das sind dann allerdings perfekte Bedingungen für all jene, die auf dem Tempelhofer Feld ihren Sport betreiben können, für den sie sonst weit aus der Stadt raus müssen. So wie Lennart, der gerade zum Studieren nach Berlin gezogen ist.
Ich bin Gleitschirmflieger und brauche jetzt ein bisschen Wind. Und das ist hier gerade jetzt ganz cool heute. Gestern so weiter war schlecht. Und ja, ich brauche das halt zum Groundhandeln. Das ist so ein Schirmspielen auf dem Boden.
Aber auch andere Sport- und Spaßaktivitäten kommen auf dem Feld nicht zu kurz. Am Stand Mobil Center Berlin, den Julika mit ihrer Familie betreibt, kann man sich alle möglichen Pedalfahrzeuge leihen. Vom Fahrrad bis zum Go-Kart.
Viele Familien kommen her, auch viele Paare, die hier zusammen dann das Feld erkunden. Also wir haben auch unsere Stammkunden, die dann regelmäßig kommen, weil sie einfach Spaß dran gefunden haben und das gerne nutzen. Und ansonsten haben wir natürlich auch viele Touristen, die hierher kommen, um sich das Feld anzuschauen und das dann wahrnehmen.
Julika arbeitet regelmäßig am Stand auf dem Tempelhofer Feld und genießt ihren besonderen Arbeitsplatz sehr.
Auf jeden Fall. Also ich weiß es auch wirklich sehr zu schätzen, dass ich hier die Möglichkeit habe, wie auf dem Land eigentlich mitten in der Stadt zu leben, also zu arbeiten. An der Luft zu sein, ist halt mega schön.
Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, du bist so wunderbar, Berlin.
Aber Berlin ist eine Großstadt wie alle anderen und freier Raum ist knapp. Und so groß das Feld ist, so vielfältig sind auch die Vorstellungen, was damit passieren soll. Die ursprünglichen Pläne des Berliner Senats, zumindest einen Teil des Feldes zu bebauen, sind durch einen Volksentscheid verhindert worden. Die Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und am Ende kamen weit mehr als die notwendigen Stimmen zusammen. Über 740.000 Berliner stimmten für den Erhalt der Freifläche. Der unlängst verstorbene Liedermacher Gunter Gabriel widmete Tempelhof im Vorfeld des Entscheids gar einen eigenen Protestsong.
Hey, Hände weg vom Tempelhof, Flughafen Tempelhof. Hände weg vom Tempelhof, Flughafen Tempelhof. Der Flugplatz, der muss weg, so spricht der Häuptling von Berlin. Doch ich bin dafür, dass ich dagegen bin.
Bislang wurde eine Bebauung verhindert und die Berlinerinnen und Berliner nutzen ihr Feld mit Leidenschaft. So haben sich auch rund 500 Gärtnerinnen und Gärtner ein Plätzchen darauf erobert. Über 250 mini-kleine Parzellen werden von ihnen liebevoll gestaltet. Sonnenblumen wehen neben kunterbunt bepflanzten Blumenkästen im Wind. Es gibt Tomaten, Salat und Gemüsebeete. Die meisten sind mit bunten Bändern, Fahnen oder kleinen Skulpturen kunstvoll geschmückt. Angepflanzt wird ausschließlich in Hochbeeten. Denn nach jahrelanger Nutzung als Flughafen ist der Boden auf dem Feld möglicherweise noch immer verunreinigt. Wandert man durch die kleine Gartensiedlung, dann fällt auf, dass es keine Zäune und Abgrenzungen gibt. Wild durcheinander stehen Bänke, Tischchen oder zu Sitzgelegenheiten umgebaute Getränkekisten. Es ist ein sehr viel engeres Miteinander als in typischen Kleingartensiedlungen. Und funktioniert trotzdem. Der Italiener Alessandro arbeitet seit einiger Zeit als Produktdesigner in Berlin und genießt sein Stückchen Gartenfreiheit sehr.
Das ist ein offener Ort für alle. So ist nicht nur über Gardening, aber einfach zusammen zu leben und so. Das ist so schön, ich finde. Und auch das ist ein bisschen experimental, sag mal. Kann man wirklich etwas Neues finden hier jeden Tag und etwas bauen, etwas neue Pflanzen. Ja, das ist Leben in Berlin am Ende.
Aber was wären Kleingärten ohne Kleingärtnerverdruss? Susanne wohnt in direkter Nachbarschaft zum Feld und gehört zu den Gärtnerinnen der ersten Stunde.
Ich komme vom Lande, ich bin mit Blumen aufgewachsen und deshalb liebe ich das einfach sehr. Gemüse und so mache ich persönlich nicht mehr, weil es wird auch sehr viel geklaut dann einfach. Und große Sorgen haben wir mit den, vor allen Dingen am Wochenende, mit den vielen Gästen und Touristen. Die benehmen sich leider nicht alle sehr gut, lassen ihren Müll liegen. Und Montag können wir hier erstmal die Müllmänner spielen oder Müllfrauen. Und es gibt natürlich auch ab und an ziemliche Randale und so, dass Beete zerstört werden und das gibt's alles.
Im progressiven Gestalten steckt also auch ein Kern kleinbürgerlicher Alltagssorgen. Das Tempelhofer Feld, gelegentlich verschrien als Hipster-Oase, ist eben doch ein Feld für alle. Man kann wirklich kaum glauben, wen oder was es hier alles gibt auf dem Feld, denn nichts davon fällt auf. Auffällig ist nur, dass viele nichts. Das darf natürlich, auch wenn es ein offener Ort ist, nicht jeder nutzen, wie er will. Was so schön klingt, Freifläche für die Öffentlichkeit, ist natürlich auch mit der Einhaltung von Regeln und Gesetzen verbunden. Es gibt Schließzeiten. Im Sommer ist spätestens um 22.30 Uhr Schluss, im Winter schon um 17 Uhr. Zelten verboten,
Lagerfeuer verboten. Grillen nur auf ausgewiesenen Flächen. Hundeauslauf eingezäunt. Aber all das dient natürlich auch dem friedlichen Miteinander. Und bei so viel Platz findet dann auch jeder sein Plätzchen. Inka Recke möchte ihr Feld nicht mehr missen.
Für mich persönlich wird sozusagen dieses, was halt so viele haben, die entweder vom Land kommen oder vielleicht einfach so eine Sehnsucht nach dem Land, die habe ich nicht so stark, aber ich liegt auch vielleicht daran, dass ich das hier so ein bisschen haben kann.
Ja, das ist Berlin, wenn man sich schön macht, auch wenn es hässlich ist. Das ist Berlin, Berlin, Berlin. Und wenn Stefan plötzlich Steffi ist. Berlin, Berlin, Berlin. Wenn man nicht aus Deutschland kommt und trotzdem echt Berliner ist. Das ist Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin.
Oh. Severin Neve hat sich auf dem Tempelhofer Feld umgesehen. Unmengen von Besuchern kommen jedes Jahr nach New York und grasen die berühmten Sehenswürdigkeiten ab. Empire State Building, Freiheitsstatue, Times Square und den Central Park. Kaum jemand weiß, dass es neben dem Park in Manhattan auch noch andere großartige Grünflächen gibt, wo man picknicken oder sich vom Betondschungel erholen kann. Der Gentry Plaza State Park in Long Island City in Queens zum Beispiel. Hier erinnern die sogenannten Gantries, die alten Ladekräne, an längst vergangene Industriezeiten. Heute gibt's hier am East River Wiesen, Parkbänke und einen überwältigenden Blick auf die Skyline von Manhattan. Kai Clement war dort.
Am schönsten ist die Anreise mit der East River Ferry von Manhattan aus, wenn man dann von Bord kommt, Long Island City vor sich hat und sich nach Manhattan umwendet. Es ist spektakulär.
This is wonderful. The,
einfach wunderbar. You know, der Blick von hier, einfach just, wunderbar. Die großartige Skyline der Stadt. You know, so nah, das liebe ich. Close, und dabei so ruhig.
It's quiet.
Manuela aus Italien lebt in Manhattan. Für diesen überwältigenden Blick auf die Vereinten Nationen, auf das Empire State und das Chrysler Building ist sie mit ihrem Besuch aber über den Fluss hierher gekommen. Die Wand der Hochhäuser scheint nur eine Armeslänge entfernt. Hier im sogenannten Gentry Plaza State Park, direkt am East River. Leslie Wright entschuldigt sich erst einmal für ihre lange Berufsbezeichnung.
Hi, I'm Leslie Wright. My title is New York City Regional Director for New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation. It's a really long title. Sorry.
Sie ist die Regionaldirektorin von New Yorks staatlichen Parks. In ihrem Büro hängt ein Foto dieser schmalen Grünanlage zwischen Wasser- und Wohnhochhäusern. Ein historisches Bild, das wie kaum ein anderes verdeutlicht, hier entstand vor einigen Jahren aus Industrieruinen eine kleine Parkidylle.
Das ist eine Aufnahme mit Kultstatus. Das spektakuläre Flussufer und Manhattan im Hintergrund. Aber alles mit hüfthohem Unkraut überwuchert. Mittendrin eine Autoruine. Vollkommen überwuchert. Und jetzt ist es der Gantry Plaza State Park.
Die unmittelbare Nähe zum gedämpft über den Fluss dringenden Manhattan-Getöse und zugleich das Gefühl, diesem Wahnsinn der Weltstadt entronnen zu sein, das schafft das ganz besondere Gefühl dieser grünen Oase. Plankenwege entlang des Flussufers, Piers, die ins Wasser hinausragen, Kinder- und Hundespielplätze, ein Café, dazu Sportplätze und überall Stühle, Bänke und selbst hölzerne Liegestühle, alle ausgerichtet auf Manhattan, als stünde dort eine Leinwand, als liefe dort ein Film mit dem Titel Die Lichter der Großstadt.
His name is Lincoln and he's a golden doodle.
Gabi ist mit ihrem Hund, mit dem präsidentiellen Namen Lincoln gekommen, einer Mischung aus Golden Retriever und Pudel.
Ich bin gekommen, weil der Hund vor die Tür musste. Das hier ist einfach ein wunderschöner grüner Flecken. Der Blick macht das hier so besonders. Das Empire State Building, der East River, einfach schön.
Auf dem Fluss landen und starten Wasserflugzeuge. Am gegenüberliegenden Ufer steigen die Hubschrauber auf, die die Reichen zu ihren Geschäftsterminen und Wochenendhäusern bringen. Die Weltstadt wirbt lautstark um Aufmerksamkeit. Dabei liegt gleich hinter dem Park ein Gebiet mit Kleinstadtgefühl, Long Island City. Früher eine eigenständige, holländisch geprägte Stadt, nun Teil von Queens und damit von New York City. 1898 war der Zusammenschluss, der Fehler von 1898, wie es der Historiker Bob Singleton mit einigem Lokalpatriotismus nennt.
We call it the mistake of 98. That's our little joke here.
Die Gentrys, nach denen der Park benannt ist, sind historische Krananlagen unmittelbar am Flussufer. Diese Kräne hoben oder senkten Brücken je nach Wasserstand, sodass über sie Zugwaggons auf Frachtkähne geschoben werden konnten. So entstanden sozusagen schwimmende Züge auf dem Weg nach Manhattan. Long Island Citys vergangene Zeiten als Verkehrsknotenpunkt und Industriestandort.
Die Erde hat hier gebebt, mit den Zügen, den Maschinen, den Schiffen und all den Leuten, die hin und her reisten. Die Pennsylvania Zuggesellschaft bewegte in einem Jahr mehr Geld als die amerikanische Regierung.
Nach der industriellen Blüte und vor dem nun gut besuchten Park war von dieser Geschäftigkeit nichts mehr zu spüren. Eine verfallene Industriebrache, ein vergessenes Flussufer, so beschreibt es der Historiker Bob Singleton. Nicht ganz vergessen allerdings. Kinder kletterten als Mutprobe auf die Kräne und auch andere ungebetene Besucher kamen.
Der Kalte Krieg war auf seinem Höhepunkt. Es war Dezember 1964. Einige Vertreter von Castros Regierung kamen für eine Konferenz zu den Vereinten Nationen. Aber es gab hier auch viele Dissidenten in New York, Proteste. Zwei von denen versteckten eine Panzerfaust mit einer Zeitschaltuhr genau hier, gerichtet auf das Gebäude der UN. Als dort einer der Kubaner sprach, feuerte die Waffe und verfehlte nur knapp das Ziel. Das Geschoss fiel in den Fluss.
Wo vor über 50 Jahren der Kalte Krieg tobte, erholen sich heute Anwohner, treffen sich Paare zu Hochzeitsfotos vor dem magischen Hintergrund des New Yorker Lichtermeeres. Eine neue Bibliothek wächst in die Höhe, ein weiterer Fähranleger entsteht, es gibt eine Parkerweiterung gen Süden und mit Leslie Wright eine von all dem begeisterte Parkchefin.
Der Park schlängelt sich am Fluss entlang. Man findet immer ein Fleckchen für sich, auch wenn Abertausende direkt hier wohnen. Zugleich ist es sehr friedvoll.
Nur am Nationalfeiertag, 4. Juli, da ist es mit dem Frieden wirklich dahin. Der Park bietet neben der Stadtkulisse dann auch noch die Aussicht aufs Feuerwerk. Und manchmal noch mehr als das, erzählt Wendy, die mit ihrer Enkelin Felicity gekommen ist.
Yes. We found out that Jennifer Lopez was going to record a music segment for
us. Wir hatten herausgefunden, dass Jennifer Lopez hier Musikaufnahmen für das Fest drehen würde. Ich war höchstens anderthalb Meter von ihr entfernt. Sie ist direkt hier entlang gegangen. Es ist halt New York.
This is New York City.
Kai Clement war im Gentry Plaza State Park in Queens in New York City.
I'm in a New York state of mind.
Und das war's auch schon wieder mit Zwischen Hamburg und Haiti. Mein Name ist Claudia Sarre. Das gesamte Team und ich wünschen Ihnen noch einen entspannten Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.